Ich lese aus der Basisbibel im Lukas-Evangelium, Verse 5, folgende. Die Vorgeschichte des Auftretens von Jesus. Damals zu der Zeit, als Herodes König von Judäa war, lebte ein Priester mit Namen Zacharias. Er gehörte zur Priestergruppe des Abia. Seine Frau stammte aus der Familie Aarons und hieß Elisabeth. Beide lebten so, wie es Gott gefällt. Sie hielten sich in allem genau an die Gebote und Lebensregeln des Herrn. Aber sie hatten kein Kind, denn Elisabeth konnte keine Kinder bekommen und beide waren schon alt. Einmal hatte Zacharias wieder im Tempel Gottesdienst zu halten, weil seine Priestergruppe an der Reihe war. Es war üblich, die Aufgaben der Priester durch das Los zu verteilen. Zacharias fiel das Räucheropfer zu. Deshalb ging er in den Tempel des Herrn hinein. Die ganze Volksmenge betete draußen, während er das Räucheropfer darbrachte. Da erschien ihm ein Engel des Herrn, der stand auf der rechten Seite des Räucheraltars. Als Zacharias ihn sah, erschrak er, und große Furcht überkam ihn. Aber der Engel sagte zu ihm, »Hab keine Angst, Zacharias, dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird für dich einen Sohn zur Welt bringen. Du sollst ihm den Namen Johannes geben. Du wirst dich freuen und jubeln, ja, viele werden sich über seine Geburt freuen.« Er wird groß sein vor dem Herrn. Er wird keinen Wein trinken und auch kein anderes berauschendes Getränk. Heiliger Geist wird ihn schon im Mutterleib erfüllen. Viele aus dem Volk wird er zurückbringen zum Herrn, ihrem Gott. Er wird dem Herrn als Bote vorausgehen, im Geist und in der Kraft Elias. Die Herzen der Väter wird er den Kindern zuwenden und Ungehorsame dazu bringen, den Willen Gottes zu tun. So wird er ein Volk zum Herrn bringen, das für ihn bereit ist.
O Heiland, reiß den Himmel auf. So ähnlich wird es der Zacharias wahrscheinlich auch gedacht haben. Wir kennen erwähnt in unserem Text jetzt eins seiner Probleme. Er war kinderlos. Und das war was ziemlich Schlimmes für die damalige Zeit. Es ist auch heute für Leute, die sich Kinder wünschen und keine bekommen können, sicher heftig. Aber damals war es noch viel, viel mehr. Es bedeutete ja auch Altersversorgung und soziale Absicherung und also solche Dinge. Eins seiner Probleme. Ein anderes seiner Probleme erlebte in einer Zeit, in der das Volk Israel in der Unterdrückung lebte. Es waren die Römer, die das Land besetzt haben. Und ganz Israel wartete auf diesen Messias, diesen Erlöser. Der kommen sollte ihrer Ansicht nach, um sie von den Römern zu befreien. O Heiland, reiß die Himmel auf. Heiland haben sie wahrscheinlich nicht gesagt, denn von dem wussten sie noch nichts. Aber dieser Wunsch, dass Gott endlich eingreift, den können wir wahrscheinlich nachvollziehen. Mir ist es auch mal ganz deutlich so gegangen, beispielsweise, als ich gehört habe, was da so vor, weiß nicht was, 5 Jahren oder so in Syrien mit dem IS passiert ist. Man fühlt sich dermaßen hilflos, man hat überhaupt keine Chance, irgendetwas zu tun und wünscht sich nur, o Heiland, reiß den Himmel auf und komm und greif endlich ein. Es ist ein Verzweiflungsruf erstmal, ein Hilferuf. Komm Gott, wende dich wieder uns zu mit deiner rettenden Allmacht. Komm bald, Herr Jesus, kehr dich wieder spürbar uns zu. Und die Bibel sagt, wer mich von Herzen sucht, von dem will ich mich finden lassen, sagt Gott. Ja, war das nicht von Herzen gesucht? Und wo blieb da Gott? Auf der anderen Seite fragen wir uns dann, oder frage ich mich dann auch manchmal auch zu mir selbst, kehre ich mich eigentlich auch wieder spürbar Gott zu? Oder ist Gott wirklich nur der, den ich suche und nach dem ich frage, wenn ich ein Problem habe oder wenn ich eine Not verspüre? Und ansonsten lasse ich ihn, wie heißt das so nett, einen guten Mann sein. Und darum soll es heute gehen, um dieses Thema meiner und ich hoffe auch eurer Umkehr zu Gott. Und eigentlich ist es ja gerade in dieser Zeit wirklich sehr günstig, darüber nachzudenken. Wir haben ja so viel Zeit in der Adventszeit, ganz viel Ruhe, über unsere Beziehung zu Gott nachzudenken. Was wäre denn, wenn er jetzt wirklich wiederkäme? Wir erwarten ihn, Advent. Wie ist mein Verhältnis zu ihm? Advent, eine Zeit der Umkehr. In unserem Text wird der Johannes angekündigt. Und der Johannes, der Täufer, der hat einen dreifachen Auftrag. Er soll zum Ersten die Menschen zu Gott bekehren, dass sie sich wieder Gott zuwenden. Zum Zweiten, er soll dafür sorgen, dass sich die Väter zu den Söhnen bekehren. Und drittens, er soll dafür sorgen, dass, ja, was soll ich sagen, die Vernünftigen, die Klugen, als Vorbilder gelten für die, die das nicht sind. Ich versuche das dann nachher so ein bisschen auszuführen. Johannes der Täufer gehört zu den klassischen Adventsgestalten des Neuen Testaments. Er ist der Vorläufer von Jesus, ja, ist sogar Verwandter. Sein Vater, der Priester Zacharias, vollzieht, das haben wir eben gehört, seinen turnusmäßigen Tempeldienst und wird dabei von Gottes Botschaft überrascht. Als Bote Gottes kündigt der Engel Gabriel seine Geburt an. Zacharias und seine Frau Elisabeth sind schon in fortgeschrittenem Alter. Sie haben die Hoffnung auf einen Nachkommen bereits aufgegeben. Und dennoch wird Zacharias durch Gabriel die lang ersehnte Geburt seines Sohnes angekündigt. Dieser Sohn soll, wie gesagt, eine besondere Aufgabe haben. Für mich gibt es da auch eine Parallele aus dem Alten Testament. Zacharias und ein Abraham, der auch lange auf seinen Nachkommen wartete. Auf die Erfüllung dieser Verheißung, jetzt nicht auf einen Messias, aber aus Abraham sollte ein Volk werden, aber es passiert nichts. Als Gott ihm diese Verheißung gab, hat Abraham sicher damit gerechnet, dass er bald Kinder bekommen würde. Hatte aber nicht. Musste lange warten auf die Geburt seines Sohnes Isaak. Es ist so ein bisschen so, als würde Gott in besonderen Situationen die Geduld der Glaubenden testen. Die Geduld derer und den Glauben derer, die er gebrauchen möchte. Und nicht umsonst wird auch in unserem Text herausgehoben, dass Zacharias und seine Frau nicht nur priesterlicher Abstammung war, sondern dass sie beide gehorsam gegenüber Gott in ihrem Leben offenbart haben, genauso wie ein Abraham. Gott lässt Zacharias ausrichten und er wird viele der Israeliten zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft des Elia zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten, zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist, wenn er kommt, füge ich hinzu. Also vorbereitet sein ist man ja auf ein bestimmtes Ereignis. Also schon auch ein Hinweis auf die Ankunft Christi. Erster Punkt, die Hinwendung zu Gott. Und er wird viele der Israeliten zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Ich bin der Herr, dein Gott. So beginnen die 10 Gebote. Mit dem Satz, ich will euch annehmen zu meinem Volk und will euer Gott sein, aus 2. Mose 6, Vers 7, hat Gott seinen Bund mit Israel geschlossen. In der Folge berichtet das Alte Testament aber immer wieder, wie die Menschen sich von Gott abwenden. Solchen Zeiten der Entfernung von Gott folgen aber auch immer wieder Zeiten, in denen sich Menschen der Gnade Gottes zuwenden. Und das, was im Alten Testament berichtet wird, gilt im Prinzip bis heute, weil Gott ein unveränderlicher Gott ist. Er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Heute gibt es das Volk des Alten Bundes immer noch, das Volk Israel. Und niemals, so glaube ich persönlich, wird Gott diesen, seinen Augapfel, die Treue brechen. Und es gibt dazu das Volk des Neuen Bundes. Das sind die Christen in aller Welt. Keine Nation mehr, sondern viele einzelne Menschen. Der Leib Christi, für uns Fromme formuliert. Und für jeden einzelnen dieser Menschen, dieser Glieder am Leib Christi gilt, es ist für mich notwendig, mich von mir selbst und meinem Egoismus hinzuwenden zu Gott, ihn als liebenden Vater zu erkennen und anzuerkennen, dass er mein Schöpfer und Herr in meinem Leben sein will. Herr in meinem Leben. Und dazu muss ich umkehren von dem, was mir so vorgegaukelt wird, was ich mir auch gerne vorgaukeln lasse, dass ich es selbst schaffen würde, mein Leben sinnvoll und gut zu gestalten. Ich muss mich bekehren zu Gott und mich fortan leiten lassen durch seinen Geist, der in mir lebt und mir verheißen ist. Bekehren, umkehren heißt letztlich, ich wende mich wieder der Gnade Gottes zu. Und die Gnade Gottes besteht darin, dass er seinen einzigen Sohn, Jesus, den Christus, gesandt hat, an meiner Stelle für meine Schuld bestraft zu werden mit dem Tod. Der ist aber auch auferweckt worden aus dem Tod. Er lebt und wir dürfen ewig mit ihm leben, wenn wir das von Herzen glauben. Und Advent bereitet uns auf die Wiederkunft von Christus vor, die er verheißen hat. Mit Jesus ist ein neues Kapitel in der Menschheitsgeschichte aufgeschlagen. Gott wendet sich den Menschen in ganz neuer Weise zu. Er wird selbst Mensch und seine Barmherzigkeit gilt allen Menschen, nicht nur seinem alten Volk Israel. Herkunft, Geschlecht und sozialer Stand spielen keine Rolle mehr. Und weil Gott sich zu den Menschen wendet, können Menschen sich auch zu Gott hinwenden. Das ist ein Begriff, den wir mit Umkehr heute beschreiben wollen. Martin Luther hat es etwas anders formuliert. Er hat gesagt, Buße ist ein tägliches und fröhliches Geschäft. Buße ist ein tägliches und fröhliches Geschäft. Meint, es wird nicht einmal passieren, dass ich umkehre, sondern eigentlich muss ich immer wieder umkehren. Jetzt nicht das Leben Jesus übergeben, aber von dem, was mich sonst so antreibt, immer wieder umkehren zu dem, was Gott will, das mich antreibt. Und Buße ist ja nichts anderes als Erkenntnis des eigenen Versagens und Umkehr in die Arme Gottes. So werde ich mit diesem Satz darauf hingewiesen, dass ich mich jeden Tag neu Gott zuwenden soll. Und das könnte doch ein Motto für 2018 sein im Advent, eine neue Zeit der Hinwendung zu Gott, dass Christus in uns Gestalt gewinne. Heißt übrigens das Motto dieses Jahres von unserem Bund. Oder, ich sage es mal anders, für mich persönlich, ich will, dass Christus in mir Gestalt gewinnt. Mehr und mehr. Ich komme zum Punkt 2. Umkehr und Hinwendung der Generationen zueinander. Und er, Johannes, wird vor ihm, Jesus, hergehen im Geist und der Kraft des Elia, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern. So heißt es in der Verheißung über Johannes den Täufer. Und der Bernd stöhnt ganz leise. Ich glaube nicht, dass damit wirklich nur die Herzen der Väter zu den Kindern gemeint sind. Ich glaube auch umgekehrt, die Herzen der Kinder zu den Vätern und die der Mütter zu den Töchtern und der Väter zu den Töchtern und der Töchter zu den Vätern. Heißt, ich glaube, dass es hier ganz primär nicht nur um gestörte Familienbeziehungen geht und sicher auch, aber nicht nur um solche Familienbeziehungen hier spielen, glaube ich eher wirklich ganze Generationenkonflikte rein. Und wenn wir aktuell zum Beispiel an die Rentendiskussion bei uns denken, wird das ganz neu wieder sichtbar. Da fürchten sich die Jungen davor, dass die Alten die Rentenkasse leer machen und sie dann nichts mehr haben. Beispielsweise wäre so ein Generationenkonflikt. Ich könnte auch andere nennen. Ich könnte darüber reden, was denn mit unseren schönen alten Chorliedern ist, die wir nicht mehr singen in der Gemeinde, unter denen ich, deren Fehlen ich leide. Wird ein junger Mensch kaum verstehen. Aber ihr wisst, was ich meine. Es geht hier wirklich, er wird die Herzen der Väter bekehren zu den Kindern, heißt, die Generationen werden wieder übereinkommen und gleiche Ziele haben. Die Konflikte zwischen Alt und Jung, die begleiten die Menschen schon immer. Dass mit der Geburt von Johannes dem Täufer die Hinwendung der Väter zu den Söhnen angekündigt wird, setzt einen ungewohnten und ungewöhnlichen starken Akzent an dieser Stelle. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal drüber nachgedacht habt, ob die Adventszeit dazu da ist, dass sich die Väter zu den Kindern bekehren oder die Generationen zueinander. Ich habe das noch nicht getan bis zu diesem Punkt. Und hier wird also gesagt, ich sage es jetzt nochmal mit meinen Worten, der Generationenkonflikt endet weder in einem faulen Kompromiss, noch darin, dass die nachwachsende Generation klein beigibt. Mit ihrem ganzen Sein wenden sich Väter herzlich ihren Kindern zu, wenden sich Generationen einander zu. So wird Versöhnung erfahrbar und eine neue Generation eingeladen, sich letztlich Gott zuzuwenden. Diese alttestamentliche Verheißung aus Maleachi 3,24 wird hier im Prinzip zitiert. Dort heißt es zu dem wiederkommenden Propheten Elia. Wir wissen vielleicht ja, dass die Leute dann auch fragen, wer ist denn der, der da kommt? Und da wurde auch Elia vorgeschlagen als der, der da kommt, weil er eben verheißen ist. Dazu heißt es, der soll das Herz der Väter bekehren zu den Kindern und das Herz der Kinder zu ihren Vätern, auf das ich nicht komme und das Erdreich mit dem Bann schlage. Ja, was heißt das denn? Das heißt doch gar nichts anderes als, Gott will das, dass die Generationen miteinander klarkommen. So hat er das geplant. Und wenn die Generationen nicht miteinander klarkommen, dann kann das passieren, dass Gott kommt und mit dem Bann zuschlägt. Ich weiß gar nicht, ob uns das so bewusst ist. Das heißt doch im Klartext, hier haben wir ganz viel Arbeit. Ich erkenne hier den Willen Gottes ganz deutlich zum friedlichen Umgang der Generationen miteinander und zu der gegenseitigen Förderung der Generationen. Das sehen wir im Prinzip ja schon in den 10 Geboten. Da heißt es dann, Ehre, Vater und Mutter. Das ist aber nicht nur eine Aufgabe, sondern das ist auch eine Verheißung, die darin gegeben ist, auf das du lange lebst in dem Lande, das dir der Herr dein Gott gibt. Wie stehe ich dazu? Ich glaube, dass es eine der wirkungsvollsten Methoden des Teufels ist, Menschen zu zerstören, indem er Familien zerstört. Und Familienverbände zerstört. Das kann die Ehen betreffen, das kann die Verhältnisse zwischen den Eltern und den Kindern betreffen. Zurück bleiben oft verwundete, verbitterte, schuldbehaftete, handlungsunfähige Einzelne. Und da braucht es wirklich Vergebung. Die einzige Möglichkeit zur Umkehr und zur Heilung, die können wir dann nur mit Gottes Hilfe erhalten. Und Vergebung kommt mit Christus ins Leben. Johannes ist ein Wegweiser auf diesen Christus. Advent könnte also 2018 doch auch eine Zeit der Versöhnung zwischen den Generationen sein, auch in unserer Gemeinde. Wenn es um Stile im Gottesdienst geht, wenn es um die Lieder geht, ich habe das schon angesprochen, alt und jung feiern gemeinsam das Kommen Gottes in diese Welt. Und alt und jung erhoffen und leben gemeinsam die Versöhnung, die Gott uns Menschen in Christus schenkt. Oder wir könnten es auch ganz einfach auf den Satz bringen, soweit es an euch liegt, so lebt mit jedermann in Frieden. Dann wird es ganz allgemein, aber das betrifft natürlich auch das Verhältnis in der Familie untereinander, das Verhältnis in den Generationen. Ich komme zum Punkt 3, die Hinwendung zur Klugheit der Gerechten. Ich weiß nicht, ob euch da so alles so klar ist, was das eigentlich meint. Mir war das auch nicht so klar, muss ich wirklich sagen. was ist eigentlich die Klugheit der Gerechten, wie das in manchen Bibelübersetzungen heißt. Und um das zu verstehen, habe ich dann auch ein paar andere Bibelübersetzungen bemüht. Da heißt es zum Beispiel im Konkordanten Neuen Testament, was ich sehr schätze, weil das ein Versuch ist, also möglichst wortgetreu zu übersetzen, da geht es um die Besonnenheit der Gerechten. Das hat mir nicht sehr viel weitergeholfen. Oder es geht darum, Ungerechte zur Klugheit der Gerechten zu bekehren. Das ist der neue Luther oder die Elberfelder, die formulieren das in etwa so. Also Menschen dahin zu bringen, dass sie so sind, wie ich sein müsste. Oder, und das hat mir am meisten geholfen, in der Einheitsübersetzung, Ungehorsame zur Gerechtigkeit zu führen. Was mir dabei klar wurde, ist Folgendes. Zuerst braucht es die Hinwendung der Herzen zu Gott. Wie ich vorhin versucht habe, das ja zu beschreiben. Ich muss ja zuerst gerecht gemacht werden, bevor ein anderer an mir Gottes Gerechtigkeit erkennen kann. Aber im Hinwenden auf das gerechte Denken und gerechte Erkennen erschöpft sich Umkehr eigentlich nicht. Es muss auch eine Änderung im Handeln eintreten. Jesus selbst sagt ja mal, wer mich liebt, wird sich nach meinem Wort richten. Das steht in Johannes 14, für die, die mir es nicht glauben. Ich halte es aber für ganz wichtig. Wer mich liebt, der wird sich nach meinem Wort richten. Und richten, welche Richtschnur gibt Jesus denn? Welche Richtung gibt Jesus dazu an? Das kennen wir auch alle. Kranke besuchen, Gefangene besuchen, Arme speisen, Nackte kleiden, Fernstehenden das Evangelium verkündigen. Und lehret sie halten alles, was ich euch geboten habe. Das ist der Auftrag der Jünger. Dazu gehört auch dieses. Dieser Auftrag, den die Jünger Jesu haben. Und wie sieht es dann tatsächlich aus? Tagtäglich erfahren wir die Ungerechtigkeit in dieser Welt. Und schon im alttestamentlichen Israel spielt Gerechtigkeit im Sinne Gottes eine ganz, ganz große Rolle. Gott will, dass es gerecht zugeht und jeder, auch wirklich jeder Mensch, zu seinem Lebensrecht kommt. An der sozialen Ungerechtigkeit entfaltet sich häufig die Kritik der alttestamentlichen Propheten. Aller Gottesdienst, können wir da nachlesen, bleibt oberflächliche Heuchelei, wenn das Miteinander der Menschen von Unterdrückung und Ungerechtigkeit geprägt ist. Ich habe gerade mit den Geulern die babylonische Gefangenschaft besprochen, naja, in einer Stunde, soweit man das kann. Was ist die Ursache für diese Gefangenschaft? Eine der Ursachen, einer der ganz wesentlichen Gründe, war die ungerechte soziale Haltung des Volkes Israel gegenüber Alten, Fremden, Armen und so weiter. Das sollten wir durchaus im Auge behalten. Wie wäre es denn, wenn wir im Advent 2018 uns eine ganz konkrete Ungerechtigkeit in unserem Leben vornehmen? Vielleicht findet sich diese Ungerechtigkeit in der Familie, in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz oder auch in der Gemeinde. Und dann nach der Klugheit der Gerechten zu fragen, also nachhaltig und grundlegend etwas zu beginnen, was der Ungerechtigkeit ein Ende bereitet. Advent bedeutet auch 2018, Gott hat damit schon längst mit seiner Gerechtigkeit begonnen. Denn Christus ist uns zur Gerechtigkeit gemacht. Und wenn wir beten, dein Reich komme, dann setzen wir uns dafür ein, dass die Gerechtigkeit Gottes im Himmel wie auf Erden Gestalt gewinnt. Mir ist klar, wir können mit unserem Handeln nicht die Welt retten. Aber wir können mit unserem kleinen Tun die Liebe Gottes weitergeben. Sag ich dazu, ja, ich will mit Gottes Hilfe? Habe ich schon mal irgendwann gesagt. Zacharias hat mit der Ankündigung der Geburt seines Sohnes eine Botschaft erhalten, die nicht nur sein persönliches Leben umgekrempelt hat. Vielmehr ging es um eine umwälzende Botschaft für das ganze Volk. Jesu Auftrag für Israel war zu lehren, lasst euch versöhnen mit Gott. Und das ist ja auch unser Auftrag, wenn Jesus sagt, ihr sollt das Gleiche tun, lasst euch versöhnen mit Gott. Das sollen wir allen Menschen mitteilen. Vielleicht auch am Weihnachtsmarkt am nächsten Wochenende in Oberramstadt. Oder ist mir das peinlich, wenn ich das tun soll? Die Hinwendung zu Gott erschöpft sich nicht in frommer Innerlichkeit oder im Binnenleben christlicher Gemeinden. Heute Morgen ist es eine Kleinigkeit, von der Liebe Gottes zu reden. Ihr seid ja alle auf meiner Seite. Keiner von euch würde mir den Kopf abreißen oder mich schief angucken. Ihr würdet vielleicht eher andersrum, wenn ich es nicht tun würde, würde der es vielleicht tun. Ja, es gilt, Liebe Gottes, liebe Gott von ganzem Herzen. Die Hinwendung zu Gott erweist sich aber auch darin, dass Brüche und Risse zwischen Menschen geheilt werden sollen. Versöhnung wird erfahrbar. Und die Hinwendung zu Gott erweist sich darin, dass sich Gerechtigkeit ausbreitet, dass wir den Nächsten lieben wie uns selbst. Es lohnt sich, einmal darüber nachzudenken, wie unsere Adventszeit gerechter und versöhnlicher werden kann. Nicht, dass wir das selbst schaffen müssten, aber wollen müssen wir es. Und wenn wir es ernst nehmen, dass Jesus Christus unser Herr ist, dann wird es auch erkennbar sein. Das ist schon ein hoher Anspruch des Evangeliums, aber auch eine ganz große Chance. Und wenn es uns jetzt die Sprache verschlagen hat, wenn wir jetzt keinen klaren Gedanken mehr fassen können oder ausdrücken können, dann sind wir auch in guter Gemeinschaft. Zacharias wünscht sich ein Erkennungszeichen und dieses Erkennungszeichen finde ich irgendwie spannend. Und siehe, du wirst verstummen und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Vielleicht lohnt sich das auch mal, den Advent 2018 einmal mitten in allem Trubel mit einer Zeit der Stille zu beginnen, Gottes Botschaft wirken zu lassen, zuhören und dann einfach nichts sagen.